Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
Na. Serena Williams und Daniil Medvedev sind die nächsten Halbfinalisten im Einzel. Im Doppel haben Yifan Zhu und Nicole Melliker das Finale erreicht gegen Vera Zvonareva und Laura Siegemund. Das wissen wir am späten Mittwochabend hier bei den US Open. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip in Charge, unserem Breakfast at Flushing hier von auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei, Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Ab morgen werden wir alle Matches dann noch begleiten. Heute ist die letzte Sendung, wo wir ja so ein bisschen noch das aufteilen, das Ganze. Ich spreche später noch mit Lukas Zara über das Dominik-Team-Match und ab morgen sind wir dann beide komplett im Einsatz.
Genau, dann ist die Improvisation vorbei und wir kehren zur Routine zurück.
Über welches Match sprechen wir als erstes? Über Serena Williams, oder?
Ja, also beide Matches waren unterhaltsam, von daher können wir eigentlich nichts falsch machen, aber fangen wir mit Serena an.
Serena Williams hat gegen Svetlana Pironkova heute das Halbfinale erreicht. 4-6, 6-3, 6-2 hieß es am Ende. Im ersten Satz hat Svetlana Pironkova ultra variables Spiel gezeigt. Serena Williams hat in den längeren Ballwechseln häufiger den kürzeren gezogen. Svetlana Pironkova hat mit ihrer Rückhand fast alles hinbekommen, hat mit ihrer Slice-Vorhand Serena Williams immer wieder in Gefahr gebracht und konnte selber ihre Akzente setzen und hat den Satz am Ende sehr verdient gewonnen. Im zweiten Satz stellte sich Serena ein wenig mehr ein auf dieses Spiel. Svetlana Pironkova konnte dann auch nicht unbedingt das Niveau halten, was sie im ersten Satz hatte. Vielleicht war sie auch ein bisschen müde. Es war ihr erstes Turnier nach über 3 Jahren Pause. Serena Williams setzte sich im zweiten Satz mit 6-3 durch und im dritten waren es dann 2 Breaks, die für Serena Williams dann herhielten. 6-2 ging der dritte Satz an die 23-fache Grand Slam Championess, die am Ende hier ins Halbfinale einzieht. Es war eine ganz enge Kiste und es war eine überraschend enge Kiste, aber es war ein hochunterhaltsames Spiel.
Das auf jeden Fall. Und wer uns gestern gehört hat, der weiß, dass ich nicht gedacht hätte, dass das Match so eng wird. Ich habe gedacht, dass Serena besser klarkommen würde mit den Feinheiten vom Spiel Pironkova. Aber man hat im ersten Satz gesehen, dass Pironkova das Potenzial hat, um Serena zumindest zu nerven. Also Serena hatte Probleme mit dieser Vorhand, die Pironkova, ich glaube, es war zum Beispiel auch der Breakball, wo Pironkova die Vorhand 2-3 Mal wirklich gut gesliced hat und dann wollte Serena eine Rückhand nehmen von einer dieser Vorhände und hat es überdreht. Und da hat Serena locker 1,5 Sätze gebraucht, bis sie so eine richtige Antwort auf diese Slice-Bälle gefunden hat, die sich dann auch noch so ein bisschen nervig wahrscheinlich eben für Serena weggedreht haben im letzten Moment. Und da hat sie nicht so die richtige Schlägerhaltung zu gefunden. Das sind ja dann wirklich Feinheiten am Schläger, um da dann das richtig zu treffen und den Ball eben nicht 20 Zentimeter ins Aus zu schieben, sondern zum Beispiel die Linie entlang. Und das andere Problem für Serena war, dass Pironkova gerade im ersten Satz gut serviert hat. Da war im ersten Satz ungefähr auf dem Level von Serena. Im zweiten und dritten ist Serena da natürlich weggezogen. Und dann, das war vielleicht das Entscheidende sogar, wie gut die Rückhand von Pironkova funktioniert hat. Sowohl Cross in den direkten Duellen gegen Serena, und da habe ich das Gefühl gehabt, da hat sie wirklich Probleme gehabt, und das werden auch die anderen Gegnerinnen, potenziellen Gegnerinnen, die jetzt noch kommen, gesehen haben. Aber was ja eben auch wirklich sehr erstaunlich ist bei Pironkova, wenn ihr zum Beispiel Serena einen Ball durch die Mitte gegeben hat, der nicht tief genug war, ja, sagen wir mal nur einen Meter oder so rankam an die Grundlinie, dann war Pironkova in der Lage, da wirklich reinzugehen und den mit dem Handgelenk wegzudrehen. Den kann sie Inside-Out spielen, kann sie Linie entlang spielen, den kann sie irgendwie durch die Mitte so komisch durchslicen, durchspielen. Und da kam Serena überhaupt nicht mit klar, wie Pironkova da die Richtung geändert hat. Also eine beeindruckende Leistung von Pironkova und eine Serena, die sich dann so richtig reinfuchsen musste in das Match.
Es war ja relativ klar, mit welcher Taktik Serena vorgehen wollte. Sie hat den zweiten Aufschlag angegriffen von Pironkova, der ist nicht gut, der ist nicht so gut wie der als erster Aufschlag und wird eher reingeworfen und damit hat sie Probleme. Und sie hat es im ersten Satz auch sehr gezeigt, dass sie auf die Vorhand wollte von Svetlana Pironkova. Aber, du hast es gesagt, die Vorhand von Pironkova sah im ersten Satz wirklich sehr gut aus. Sie hat alles probiert und sie hat bei ihr hat auch alles geklappt eigentlich im ersten Satz. Ich habe das gesagt, das ist so dieses ultravariable Spiel. Sie ist dann auch zwischendurch ans Netz gegangen. Sie hat Serena auf dem falschen Fuß erwischt, hat Tempowechsel mit reingenommen. Also alles das, was Serena nicht so richtig behagte. Und das hat meiner Meinung nach Pironkova im ersten Satz perfekt gemacht. Und auf diesem Niveau hätte sie halt bleiben müssen. Und als der zweite oder als der erste Aufschlag im zweiten Satz dann langsam schlechter wurde, da dachte ich, ah, das wird sich jetzt drehen, das könnte sich jetzt wirklich drehen und es hat sich dann ja auch am Ende gedreht, aber diese ersten anderthalb Sätze waren von Pironkova, waren Weltklasse meiner Meinung nach.
Ja, und wenn wir dann am Ende auf die Statistik schauen, Serena hat am Ende des Matches 12 Punkte mehr gewonnen, aber eben auch 16 Asse mehr geschlagen. Also Pironkova hat quasi 4 Punkte mehr gewonnen, die nicht direkt ein Ass von Serena waren. Das heißt, da können wir wahrscheinlich ziemlich genau von einem Unentschieden sprechen. So ein Unentschieden kam so zustande, dass Pironkova, wie von dir eben schon angemerkt, in den ersten anderthalb Sätzen auf fantastischem Niveau gespielt hat. Die bessere Spielerin war, Serena hat es dann halt umgedreht. Was bei Serena wahrscheinlich immer wieder unterschätzt wird, ist, welche gute Problemlöserin sie ist. Und sie hat sich zwischendrin aufgeregt, das kennen wir von ihr. Sie war extrem unzufrieden, aber sie war zumindest so klar im Kopf, dass sie dann in der Lage war, eben schon selber das Tempo ein bisschen besser zu variieren, die Schwächen von Pironkova zu erkennen, den zweiten Aufschlag mehr anzugreifen, sich vielleicht nicht direkt auf diese Rückhandduelle einzulassen, die Vorhand mit leicht anderen Spins und Winkeln anzugreifen, also so kleine Sachen, die sie dann umgestellt hat. Und das darf man eben wirklich bei Serena nicht unterschätzen, dass ihr das immer und immer und immer wieder in ihrer Karriere gelingt.
Pironkova hat mit dem zweiten Aufschlag einfach im dritten Satz nur noch 29% ihrer Punkte gemacht. Im ersten Satz waren es noch 70%, im zweiten Satz waren es dann 55% und im dritten Satz 29% der Punkte, die Pironkova mit dem zweiten Aufschlag gemacht hat. Und da sieht man dann, was du auch gesagt hast, die Problemlöserin Serena Williams, sie hat sich das angeguckt, sie hat festgestellt, was sie machen muss. Sie hat dann auch, ja, sie hat sich emotional aufgeregt etc., aber ja, das kennen wir jetzt auch und das bei Männern ist es dann auch kein Problem, bei Serena Williams wird es gleich wieder kritisch beäugt, aber sie hat sich dieses Match angeguckt und hat es in seine Einzelteile dann ja auch analysiert und zerlegt und hat das am Ende gewonnen und hat es am Ende verdient gewonnen. Serena Williams steht jetzt im Halbfinale. Svetlana Pironkova, die hat hier aber in ihrem Comeback-Turnier nach über 3 Jahren einfach so massiv Eindruck hinterlassen. Es geht jetzt auf den Sand. Svetlana Pironkova war nie eine Spielerin, die wirklich den Sand mochte. Sie mochte den Rasen. Sie war eine absolute Rasenspezialistin. Sie mochte die schnellen Hartplätze. Ihr wird es sehr missfallen, dass jetzt im Herbst nicht in Asien gespielt wird. Ich hoffe sehr, dass Pironkova jetzt noch ein paar Jahre dranhängen kann und wir sie immer mal wieder sehen werden.
Ich habe gerade mal nachgeschaut. Ich meine, Pironkova 2016 ins Viertelfinale bei den French Open stehen, aber du hast schon recht, es ist nicht unbedingt ihr Belag. Es kommt da dann wohl auch eher auf die Bedingungen an. Ich würde so an der spannenden Frage der French Open, wie spielen sich diese Sandcourts dann im Oktober und wird das einen Einfluss darauf haben, welche Spieler und Spielerinnen sich dort besonders leicht tun oder vielleicht einen Vorteil im Vergleich zu vergangenen Jahren haben werden und ist Pironkova eine, die davon profitieren kann. Wir werden es sehen. Was man eben auch schon jetzt zum Ende dieses Matches merkte, war, dass sie platt war. Ich glaube nicht nur physisch, sondern auch einfach mental platt. Sie hat hier eine erstaunliche Leistung gebracht, kann mich kaum an ein ähnliches Comeback erinnern, selbst als Kim Clijsters damals von ihr erstes Comeback hatte, oder ja doch ihr erstes Comeback, wo sie von der Geburt ihres ersten Kindes zurückkam. Da hatte sie immerhin vorher noch 2 Sommerturniere zur Vorbereitung gespielt und war da nicht komplett kalt reingegangen. Also das ist schon eine Ausnahmeleistung. Gucken, ob die sich so bestätigen lässt und ob Pironkova zum Beispiel nochmal ihre beste Position der Weltrangliste verbessern kann, die, glaube ich, genau bei 31 im September 2010 steht, würde man nicht denken bei den Leistungen, die man von ihr bisher gesehen hat. Aber eigentlich sollte da nicht so viel im Weg stehen, dass sie das schaffen kann.
Svetlana Pironkova mit einem riesigen Comeback, was sie hier gespielt hat, in ihrem ersten Turnier nach diesen 3,5 Jahren Pause. Serena Williams kann immer noch die Nummer 24 ergattern. Nachher werde ich dann noch im Schnelldurchlauf auf das Match von Viktoria Azarenka eingehen gegen Elise Mertens. Ein Herrenmatch hatten wir heute auch schon. im späten Abend. Das war das Match zwischen Daniil Medvedev und Andrei Rublev. Und wir haben auch gestern darüber gesprochen, haben gesagt, ja, wir können es uns nicht so richtig vorstellen, dass Andrei Rublev hier ein wirklich spannendes Match herzaubern kann. Das ging 2-0 bislang im Head-to-Head zwischen Daniil Medvedev und Andrei Rublev. Und Andrei Rublev hat eine fantastische Vorhand, aber vielleicht hat er mit der Rückhand und dem Aufschlag nicht die Waffen, um Daniil Medvedev zu gefährden. Am Ende steht ein Dreisatzsieg für Daniil Medvedev mit 7-6, 6-3 und 7-6. Aber wir können sagen, es war enger als erwartet und ich wäre sehr gespannt gewesen, hätte Andrei Rublev die 3 Satzbälle im ersten Satz genutzt. Da lag er mit 6-3 im Tiebreak in Führung und hat die nächsten 5 Punkte verloren. Und das hat ihn fuchsteufelswild gemacht. Verständlicherweise hat ihn das fuchsteufelswild gemacht. Er hat diesen Satz verloren, den zweiten Satz dann mit 6-3 verloren. Im dritten Satz war es dann nochmal, dass er dran war, aber er hatte nicht einen einzigen Breakball gegen den Aufschlag von Daniil Medvedev. Er hat kaum Punkte gemacht beim Aufschlag von Medvedev und das war am Ende das Ausschlaggebende. Auch wenn wir sagen müssen, dass Medvedev am Ende des dritten Satzes wirklich platt wirkte.
Ja, war ein kurioses Match, was wirklich einige Abbiegungen in Richtung von Rublev hätte nehmen können. Und auf der anderen Seite wurde er halt meisterhaft getrollt von Medvedev. Also es war ein erstaunlicher Kontrast, der dann aber durchaus wirklich amüsant zum Anschauen war. Erster Satz wirklich relativ ausgeglichen. Die beiden gehen rein in den Tiebreak und Medvedev wirkt kurz unkonzentriert, macht 2-3 Fehler, die man so nicht von ihm kennt. Rublev führt eben mit 5-1, führt mit 6-3. Die ersten beiden Punkte gehen weg, weil Medvedev gut aufschlägt, steht 6-5 und dann kommt ein Passierball wirklich der absoluten Sonderklasse von Medvedev, wo er komplett in die Rückhandecke getrieben wurde und dann spielt er einen Ball ja von einem guten Stück hinter der Grundlinie die Linie entlang und der landet aber wirklich erst im allerletzten Moment auf der Linie drauf und da hat man schon gesehen, ups, jetzt wackelt Rublev, nächsten 2 Punkte kassiert er auch. Schmeißt dann in Wut nachher, als er sich quasi nach dem Satz hinsetzt, sogar eine Banane weg. Das seht ihr auch bei uns auf dem Twitter-Account. Es war sehr amüsant anzuschauen. War dann jetzt auch nicht sonderlich überraschend, dass Medvedev dann ja im zweiten ziemlich schnell davonziehen konnte. Da war er dann wirklich dominant beim Surf. Da hat Rublev kaum Land gesehen. Und das hielt sich so bis, würde ich sagen, 3-3 im dritten Satz. Und dann auf einmal fing Medvedev an, ziemlich ungeduldig zu spielen, schnell den Punktabschluss zu suchen. Und auf einmal hatte sich den Physio kommen lassen, hat sich erst an der Schulter behandeln lassen, dann in der nächsten Pause an den Oberschenkeln. Man konnte nicht exakt verstehen, was er gesagt hat, aber es schien eine Art von Krampf zu sein. Das hat er dann ja auch bestätigt, so ungefähr im Siegerinterview. Und da wäre auf jeden Fall eine Öffnung für Rublev gewesen. Aber Rublev konnte dann der Harakiri-Art von Medvedev im Tiebreak auch nicht viel entgegensetzen. Und das ist ja das Erstaunliche. Medvedev kann sowohl diese ewig langen Ballwechsel, wo er dich dann eben am Ende auskontert, als auch einfach Harakiri. Da geht er halt sofort auf den Punktgewinn und kann das, wenn er so selbstbewusst ist wie im Moment, dann halt auch auf erfolgreiche Art und Weise tun. Also ein kurioses Match. Am Ende ist natürlich der bessere Spieler weitergekommen und trotzdem könnten wir auch jetzt noch das Match schauen und Rublev würde mit 2 Einsätzen führen und es wäre nicht erstaunlich.
Was mich an Medvedev immer so wieder erstaunt ist, dass jeder seiner Schläge, seiner Vorhandschläge zum Beispiel, exakt gleich aussieht. Er aber damit jeden Teil des Platzes wirklich treffen kann, also auch jeden Zentimeter dieses Platzes treffen kann. Und sein Gegner kann nicht vorausahnen, wo der Ball hinkommt. Du hast bei jedem, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, normalen Tennisspieler, hast du eine Bewegung, bei der du in halbwegs erahnen kannst, wo der Ball hingehen soll. Er zeigt es dir mit dem Körper beziehungsweise mit der Schlägehaltung. Bei Daniil Medvedev ist es so, er hat immer den gleichen Schwung, er hat immer diesen gleichen großen Ausschwung und ich habe da im ersten Satz sehr drauf geachtet, man sieht es nicht, wo er hinspielt. Vielleicht weiß er es zwischendurch selber nicht, aber es ist erstaunlich, was er für eine Tiefe in den Schlägen hat. Es ist erstaunlich, welche Stellen des Platzes er mit seiner Vorhand treffen kann und das muss so unfassbar frustrierend für den Gegner sein im Moment.
Ja, es wäre spannend zu sehen, eine Statistik, die uns zeigt, wer auf der Tour die meisten Ballwechsel beim zweiten Punkt gewinnt, also zweiten Punkt nach dem Aufschlag. Das würde mich wirklich interessieren, weil da kommt genau das zum Tragen, was du angesprochen hast. Medvedev macht natürlich häufig schon Vorarbeit mit diesem bombenhaften ersten Aufschlag und dann kommt der Ball häufig irgendwie so mittig kurz und wer weiß, ob es Medvedev weiß, der Gegner weiß sicherlich nicht und er kann halt wirklich in beide Richtungen problemlos ziehen mit der Vorhand und es wäre wirklich spannend zu sehen, ob er da nicht irgendwie einer der zwei, drei führenden Spieler auf der Tour ist, also nicht der Winner mit dem Serve, sondern der Winner mit dem zweiten Schlag, wie es da für ihn aussehe. Und da spielt das dann total rein. Und wir müssen nochmal rausstreichen, Rublev hat kein schlechtes Match gespielt, hat bei weitem nicht so viele Winner gehabt wie Medvedev, aber auch nicht so viele unnötige Fehler gehabt. Aber er musste das Match eben dann am Ende doch außerhalb seiner Komfortzone spielen. Er hat zu viele Rückhandduelle gehen müssen. Und wenn er dann versucht hat, quasi den Trigger zu ziehen auf der Vorhand, dann sind ihm doch eben ein paar Fehler zu viel passiert. Aber wenn man jetzt eine Schulnot vergibt, dann sagt man, Rublev geht da mit einer 2- raus, aber Medvedev halt mit einer 1- oder einer 2+, und das war dann halt der Unterschied.
Können wir sagen, dass Rublev noch ein ganz kleines bisschen zu leicht gewogen ist für die ganz großen Grand Slam Erfolge? Weil bei den Australian Open hat er von Alexander Zverev damals richtig einen auf die Hörner bekommen. Hier bei den US Open hat er in 3 Sätzen jetzt gegen Daniil Medvedev verloren und es war, ja, er hätte 2-1 in Sätzen führen können, aber am Ende war es dann doch eher ein Sieg von Daniil Medvedev, auch wenn er gesagt hat hinterher, oh, das war eine ganz enge Kiste, der eher unstressig für ihn war, dieser Sieg, bis auf diese körperlichen Probleme. Können wir sagen, dass André Rublev noch ein bisschen was fehlt?
Das ist ja auch ganz spannend, den zu vergleichen mit dem letzten Gegner, den er besiegt hat, mit Matteo Berrettini. Die beiden sind dahingehend nicht unähnlich, dass sie eine oder anderthalb große Waffen haben, aber weder so komplett sind wie Spieler von einem Schlage Medvedev oder Djokovic, noch zwei sehr gute Waffen haben, sondern halt nur anderthalb sehr gute Waffen. Und das ist wahrscheinlich dann eben noch der kleine Unterschied. Wenn er auf die Rückhand gezwungen wird, dann verliert er gegen die absolute Weltspitze die entscheidenden Bälle. Wenn er zu viel zweite Aufschläge drin hat, dann passiert ihm Ähnliches. Ich meine, der entscheidende Punkt im Tiebreak des dritten Satzes war ein zweiter Aufschlag, der reingeworfen war. Den hat Medvedev die Linie entlang geschickt und da den Punkt gemacht und im Moment ist Rublev sicherlich noch ein kleines Stück entfernt von der Weltspitze, was positiv ist, er hat sich da oben jetzt erstmal etabliert. Er ist jetzt nicht abgefallen hier nach der Corona-Pause, wie man vielleicht auch denken könnte. Und von daher gehe ich mal davon aus, dass wir ihn da jetzt erstmal oben sehen und er kann sicherlich noch einen Sprung machen, ob er den alleine schafft, ob ihm da jemand helfen muss oder ob generell das Niveau im Herrentennis vielleicht ein bisschen abfällt, wenn die großen drei irgendwann weg sind. Das ist ja auch möglich, dass dann einfach nicht mehr so komplette Spieler da sind. All das ist möglich, dass er da dann auch durch die Tür reinkommt und sich einen Grand-Slam-Titel oder zwei mitnimmt. Aber im Moment ist er sicherlich noch ein Stück entfernt.
Und Daniil Medvedev wartet auf seinen Gegner und ich spreche gleich mit ihm über seinen Gegner, Dominic Thiem oder Alex de Minaur. Das waren die beiden, die wir zu diesem Zeitpunkt jetzt schon beendet haben. Ein Doppel haben wir noch. Die Gegnerinnen von Vera Zvonareva und Laura Siegemund wurden ermittelt für das Damen-Doppel-Endspiel. Und das sind jetzt die an drei gesetzten Nicole Melikar und Yifan Zhu. Die haben sich in einem sehr engen Match gegen Asia Mohammed und Taylor Townsend mit 6-4, 3-6 und 7-6 durchgesetzt. 9-7 im Schluss-Tiebreak mit einem exzellenten Winner von Yifan Zhu wurde dieses Match beendet. Und die beiden sind an drei gesetzt und müssen jetzt auch als die Favoritinnen gelten gegen Vera Zvonareva und Laura Siegemund, oder? Auch wenn Siegemund Zvonareva hier gute Gegnerinnen geschlagen haben bislang.
Ja, also ich muss sagen, ich habe das Match jetzt nicht gesehen, aber habe überall auch Lob auf Twitter, gerade für die Endphase gesehen, was Melikar und Zhu auszeichnet. Es sind wirklich Expertinnen im Doppel und beide auch schon genug Erfolge im Doppel gehabt und werden wahrscheinlich auch zur neuen Generation von Doppelspielerinnen gehören, die in den nächsten 10 Jahren den ein oder anderen Grand-Slam-Titel jeweils mitnehmen werden, spielen häufig mit anderen Partnerinnen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass sie von der Art her gut zueinander passen. Und ja, sie gehen als Favoritinnen rein gegen Zvonareva und Siegemund, die einfach beides sehr gute Einzelspielerinnen sind, mit einem Auge fürs Doppel, so würde ich es mal umschreiben. Und die anderen beiden sind aber einfach Spezialistinnen im Doppel. Und das ist normalerweise nochmal eine andere Stufe der Herausforderung.
Freitag um 18 Uhr wird das Damen-Doppel-Endspiel ausgetragen. Jetzt am Donnerstag, am heutigen Tag, wird das Herren-Doppelfinale ausgetragen. Also die Herren sind jetzt am Donnerstag dran. Pavel Suarez gegen Kohlhof-Mektic und am Freitag dann Zvonareva Siegemund gegen Yifan Zhu und Nicole Melliker. Philipp, ich danke dir. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann spreche ich mit Lukas Zara über das Match von Dominic Thiem gegen Alex de Minaur. Und dann gibt es dann auch noch kurz die Zusammenfassung zum Spiel zwischen Viktoria Azarenka und Elise Mertens. Das alles hier bei meinsportpodcast.de und Chip in Charge, unserem Daily hier Breakfast at Flushing auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Dominic Thiem ist der erste Österreicher, der jemals ein Halbfinale bei den US Open erreicht hat. Durch einen überzeugenden Dreisatzsieg gegen Alex de Minaur hat er dieses Halbfinale erreicht. Thomas Muster hat es damals nicht erreicht. Dominic Thiem ist der erste jetzt. Und darüber spreche ich jetzt wieder, wie schon in den ersten Runden hier, mit unserem österreichischen Kollegen vom Standard, mit Lukas Zara. Hallo Lukas.
Guten Morgen, Andreas.
Zu ganz früher Uhrzeit haben wir uns jetzt hier getroffen für dieses Gespräch. Lukas, du hast den Wecker auch ein bisschen früher gestellt, um dieses Spiel zu sehen. Es war schneller vorbei, als wir so ein bisschen dachten auch, oder?
Ja, absolut. Vor allem das vorige Match ist auch recht schnell gegangen. Und ja, Thiem hat da kurzen Prozess gemacht. Ja, es ist ihm doch leichter gefallen als vielleicht gedacht. De Minaur hat wirklich alles versucht, aber Thiem war irgendwie in allen Belangen ein bisschen besser.
Wir können darüber sprechen, über dieses Spiel. Jetzt 6-1, 6-2, 6-4 ist es am Ende ausgegangen für Dominic Thiem. Von Anfang an hat er den Fuß auf dem Gas gehabt gegen Alex de Minaur. Wir wussten, Alex de Minaur ist nicht der Spieler, der die Riesenpower hat. Wir wussten, dass Alex de Minaur eher über seine Geschwindigkeit kommen muss, über seine Resilienz, über das, was er in der Defensive zu leisten imstande ist. Aber diesen Zahn hat ihm Dominic Thiem sehr früh gezogen. Und ich hatte das Gefühl, zum ersten Mal bei Dominic Thiem, er hatte nicht wirklich Probleme während dieses Turniers, aber zum ersten Mal hatte ich das Gefühl, dass bei Dominic Thiem so, ja, alle Schläge in irgendeiner Weise leicht aussahen. Er musste ein bisschen arbeiten, damals in der ersten Runde gegen Raumo Munar. Es sah nicht zu 100% immer souverän aus. Gegen Marin Cilic in der dritten Runde, gegen Felix Auger-Aliassime, der erste Satz war knapp, danach waren es zwei klare Sätze. Inzwischen hat er so ein bisschen die Leichtigkeit, ja, erwischt, beziehungsweise dann vielleicht auch so diese Wolke erwischt, auf der er lang schweben kann. Und dieser erste Satz und der zweite Satz, die waren einfach hoch beeindruckend dadurch, dass er Alex de Minaur erstens keine Zeit gelassen hat und zweitens jeder seiner Schläge in irgendeiner Weise für einen Winner ausreichten.
Normalerweise braucht er vielleicht so ein bisschen, ein paar Minuten, um reinzukommen. Das war diesmal eigentlich nicht der Fall. Es war 6-1, klingt sehr deutlich. Es waren doch viele enge Games dabei. Der Satz hat über 40 Minuten gedauert. Das zeigt auch, dass da doch enger war, als was es am Scoreboard eigentlich sagt. Aber er hat eigentlich alle engen Games geholt. Ja. Und es waren schon früh auch diese klassischen Winnerschläge, diese Gewinnschläge da, ob von der Vorhand oder der Rückhand. Das war schon von früh in dieser Partie her ja vorhanden bei Thiem. Und auch im zweiten Satz, da hat de Minaur kurz wirklich zur Stärke beim Aufschlag gefunden und dann aber ein 40-0 hergegeben zum Break, natürlich auch mental sehr schwer zu verarbeiten, und dann war es eigentlich ja relativ leicht. Das hat Thiem dann auch nach dem Spiel gesagt, dass es dann einfach auch der mentale Vorteil war mit dieser 2-0 Satzführung. Dann ist es noch viel leichter von der Hand gegangen.
Der zweite Satz war extrem beeindruckend auch. 6-2, der ging auch sehr, sehr schnell an Dominic Thiem. Und Alex de Minaur hat alles versucht, nur er hat nicht die Waffen, um Dominic Thiem auf so einem Platz dann auch Paroli zu bieten. Und ich könnte mir vorstellen, dass das zum Beispiel auf Sand ähnlich, wenn nicht gleich aussieht, Alexis Minor ist ein Spieler, der ja, der über seine Schnelligkeit kommt. Ich habe es eben schon gesagt, aber der mit dieser Power oder gegen diese Power überhaupt nichts entgegenzusetzen hatte. Ich weiß nicht, ob das auf Sand anders aussieht, ob das auf Sand vielleicht sogar noch beeindruckender ist, weil Teams Topspin dann in dann in den Einsatz kommt beziehungsweise dann auch noch ins Spiel kommt. Hier war es einfach so, dass es in den ersten zwei Sätzen so aussah, als würde ein Schwergewicht gegen ein Leichtgewicht boxen.
Ja, Deminar braucht irgendwie so nicht nur 100, sondern 105% Risiko. Dann macht er das mit fünf Schläge und dann kommt er vielleicht zu einem Winner. So war es irgendwie mein Gefühl. Die Wahrscheinlichkeit ist größer, dass ihm da in diesen 4-5 Schlägen ein Fehler passiert, als dass es wirklich gut geht. Ja. Deminar hat dann häufiger Surf und Volley gespielt, so ab der Mitte dieses Matches eigentlich. Sein Volley, finde ich, ist besser als der von Thiem, da hat er vielleicht Vorteile. Hat ja auch Cincinnati im Doppel gewonnen. Ja. Mhm. Spielt ja sehr gut Doppel, aber das geht halt auch nicht irgendwie auf Dauer gut. Ja. Da ist Thiem auch vom Return her zu gut. Thiem war wirklich auch vom Return her sehr gut. Er hat seinen Slice auch von der Rückhand dann noch wirklich auch erwähnt nach dem Match. Das war ja in den ersten zwei Runden, finde ich, noch ein Schlag, der irgendwie so ein Verlegenheitsschlag, ja, den er nicht ideal eingesetzt hat. Das war jetzt ganz anders. Den hat er wirklich auch gescheit eingesetzt zu richtigen Momenten mit der richtigen Länge. Es war wirklich ein relativ komplettes Spiel. Er hat vielleicht eine kurze Schwächephase, kurze 5 Minuten, wo er sich vielleicht zu sicher war im dritten Satz. Ja, da hat er einen Rebreak kassiert, er war schon Break vorne, dann ist Deminar wieder rangekommen. Dann hat er aber ohnehin wieder am Ende des Satzes zum 5-4 gebreakt. Also es war wirklich eine beeindruckende Leistung, wie ich finde. Und hat sich einmal positioniert auf jeden Fall als großer Anwärter auf den Titel.
Du hast es gesagt, 5 Minuten waren Dominic Thiem vielleicht mal ein wenig nachlässig. Und da hatte auch Alex de Minaur dann gut gespielt, hatte sich dieses Break zurückgeholt, hatte dann bei 3-3 ein 0-40 aufgeholt, hatte auf 4-3 gestellt. Und da dachte man, oh, vielleicht wird es ja doch nochmal interessant in diesem Satz. Aber dann hat Thiem nochmal den Fuß aufs Gas gedrückt und dann hat er die letzten 3 Spiele gewonnen mit 6-1, 6-2, 6-4 gewonnen. Es fand unter dem geschlossenen Dach statt des AFS Stadiums. Das Einzige, was, glaube ich, Thiem so ein bisschen gestört hat, er hat unfassbar geschwitzt da.
Ja, ich erinnere mich immer wieder dran, an die Bilder gegen Nadal in diesem Viertelfinale, wo es ja auch unglaublich feucht war. Ja, das gehört dazu, aber damit hat Thiem eigentlich nie ein Problem. Dem ist das ziemlich egal. Der ist natürlich sehr fit, das sagt man auch immer wieder. Das war in diesem Fall kein Problem. Ich finde es ihn dann immer lustig, wenn er komplett schweißgebadet auch gleich noch da im Interview auftaucht bei Servus TV. Die haben dann eine Fernschaltung. aber ja, das schaut immer recht witzig aus. Aber ja, der ist topfit. Das macht ihm natürlich nichts aus.
Er hat hinterher im Interview gesagt, sein Mindset hat sich nicht geändert. Und er hat gesagt, wir haben keinen Roger, wir haben keinen Novak, wir haben keinen Rafa. Wir haben allerdings jetzt hier Pablo, wir haben Sascha und wir haben Daniel. Und alle vier hätten es verdient, den Titel zu holen. Er ist tatsächlich noch so ein bisschen zurückhaltend, was das Thema angeht. Er hat jetzt so ein bisschen den größten Berg zu besteigen, den man hier in diesem Turnier besteigen kann. Das ist Daniil Medvedev. Ich hatte eben schon mit Philipp über das Match von Daniil Medvedev gesprochen. Medvedev gesundheitlich sah er im dritten Satz nicht ganz so gut aus. Spielerisch war das exzellent, was er gemacht hat. Und ich freue mich diebisch auf dieses Halbfinale zwischen Dominic Thiem und Daniil Medvedev. 2-1 steht es für Thiem. Es gab ein Spiel auf Hartplatz, was ganz, ganz knapp war vor 2 Jahren. Und letztes Jahr aber gewann Daniil Medvedev in Kanada, gewann er sehr klar in 2 Sätzen. Was erwartest du dir von diesem Match?
Ja, die Erwartungshaltung ist riesig für dieses Match. Wenn beide Spieler auch nur annähernd das spielen, was sie können, dann wird das ein unglaublicher Kracher. Ja. Ich glaube, beide können sich da wirklich auch gut ergänzen und das könnten wirklich unglaublich intensive Rallies werden auch und ein intensives Match. Ja. Ich habe nur das eine Match von diesen dreien, wo sie gegeneinander gespielt haben, von Barcelona im Finale im Kopf. Ja. Das war eine klare Angelegenheit für Thiem. Irgendwie das, was bis jetzt passiert ist zwischen den Zweien, das kann man, finde ich, nicht so sehr heranziehen. Ja. Das ist irgendwie noch auch vor dem wirklichen Aufstieg von Medvedev passiert, diese Matches. Ich glaube, beide waren nicht auf ihrem Top-Level, wenn sie gegeneinander gespielt haben. Deswegen bin ich sehr gespannt und natürlich hofft eigentlich die ganze Tenniswelt drauf, dass das am Freitag der Fall sein wird, dass beide wirklich das abrufen können, was sie können. Ja. Und dann, glaube ich, steht einem wirklich sehenswerten Match nichts im Weg.
Wir können davon ausgehen, dass die beiden das Spätspiel bestreiten werden und dass Alexander Zverev und Pablo Carreño Busta das Spiel um 22 Uhr eröffnet werden, dann am Freitagabend und danach dann ja in der Night Session dann das Spiel zwischen Daniel Medvedev und Dominic Thiem. Thiem hat das Finale bei den Australian Open erreicht, hat hier schon wieder das Halbfinale erreicht. Wenn er gewinnt, wenn er dieses Turnier gewinnt, könnte er bis auf 2000 Punkte an die Nummer 1 der Weltrangliste ranrücken. Das wäre ja schon ein ganz, ganz dickes Ding.
Ja, Wahnsinn. Gell? Das habe ich mir noch gar nicht angeschaut, wie es dann wirklich in der Rangliste ausschaut. Aber ja, er hat sich, glaube ich, wirklich jetzt absolut etabliert und diese Nummer 3 Position da einzementiert. Ja, ich glaube, also das weiß ich sehr wohl, dass ja. Er da doch einen Puffer hat nach hinten. Und ja, wie gesagt, also immer mehr kristallisiert sich er da als Nummer 3 der Welt heraus. Ja.
Er kann nicht von Platz 3 jetzt mehr verschwinden nach diesem Turnier, auch wenn Daniel Medvedev gewinnen sollte. Und sollte er dieses Turnier gewinnen, hat er 9.125 Punkte und Novak Djokovic ist mit 10.860 Punkten auf Platz 1. Also es wären nur noch knapp 1.800 Punkte bis zu Platz 1 für Dominic Thiem. Das wäre eine riesige Geschichte für Dominic Thiem, der ja seit anderthalb Jahren wirklich in absoluter Topform ist. Daniel Medvedev gegen Dominic Thiem, Alexander Zverev gegen Pablo Carreño Busta, das sind die beiden Herrenhalbfinals. Das zweite Damenhalbfinale wird zwischen Serena Williams und Viktoria Azarenka bestritten. Azarenka hat mit Elise Mertens gemacht, was sie wollte. 6:1, 6:0 hieß es am Ende für die Belarusin, die im Halbfinale steht und jetzt zum 23. Mal auf Serena Williams treffen wird. Lukas, ich habe mit Philipp schon drüber gesprochen. Vor 4 Wochen hätten wir auf Viktoria Azarenka keinen Pfifferling gesetzt, als sie ganz klar in 2 Sätzen in Lexington gegen Venus Williams unterlag. Und jetzt stand sie hier im Finale in Cincinnati-New York beim Vorbereitungsturnier, hat kampflos das Turnier gewonnen wegen Naomi Osakas Aufgabe und steht jetzt schon wieder im Halbfinale. Was ist das für eine Riesengeschichte von Viktoria Azarenka?
Ich bin auch erstaunt natürlich. Ja. Über das Mertens-Match selber kann ich jetzt nicht so viel sagen. Ich habe sie natürlich in der ersten Runde gesehen, wo sie gegen Barbara Haas gespielt hat. Und dort hat sie das Match natürlich komplett auch dominiert. Und man hat wirklich ganz klar gesehen, dass sie immer noch mehrere Levels auch hat. Wenn einmal irgendwas nicht klappt, dann ein bisschen mehr Flugkurve einbauen, ein bisschen Tempo rausnehmen, ein bisschen variieren im Tempo. Das ist so ein variables Spiel derzeit und ja, natürlich, offensichtlich hat sie da wirklich alles beisammen, dass sie da wirklich ihr Spiel im Griff hat. Die muss sich so unglaublich gut fühlen. Die Schlägerfläche muss sich so riesig anfühlen derzeit. Gell? Das ist wirklich beeindruckend. Aber es kann so schnell gehen. Ich hätte auch nie gedacht, dass Mertens gegen sie jetzt nur, ich glaube, es war jetzt ein Game, oder? Mhm. Das sie gemacht hat. Also es war, es kann so schnell gehen. Natürlich auch auf 2 Gewinnsätze. Da ist die Chance auf Sensation oder auf eine deutliche Klatsche auch viel größer. Aber ja, jetzt Azarenka gegen Williams. Ja, hoffentlich wird es auch wirklich ein Top-Spiel und auch wie bei Thiem gegen Medvedev, hoffentlich können dann beide ihr Top-Niveau abrufen, weil dann wird's wirklich ein Kracher-Match.
Um 1 Uhr heute Nacht Jennifer Brady gegen Naomi Osaka, danach Serena Williams gegen Viktoria Azarenka. Die beiden Damen-Halbfinals in der Night Session. Heute findet kein Herren-Match statt. Alexander Zverev und Pablo Carreño Busta haben einen Tag mehr Pause, werden dann morgen ab 22 Uhr auf dem Platz stehen. Heute dann noch um 21 Uhr deutscher Zeit das Herren-Doppelfinale. Marte Pavic und Bruno Suarez gegen Wesley Kohlhoff und Nikola Mektic. Lukas, es ist nicht selbstverständlich, dass du dich um 5 Uhr morgens für einen deutschen Podcast, Tennis-Podcast hinsetzt und zum Spiel von Dominic Thiem Stellung beziehst. Ich danke dir da sehr dafür. Vielen, vielen Dank dafür.
Ich war natürlich schon wach, also das ist kein Problem und das macht natürlich Spaß, mit dir über Tennis zu reden.
Vielen Dank dafür. Wenn euch das gefällt, was wir machen hier, freue ich mich über Bewertungen und Rezensionen. Folgt uns auf Twitter, Facebook und Instagram. Wir werden heute auf Twitter und Facebook werden wir heute die 5 besten Matches der Victoria Azarenka Serena Williams Rivalität dann nochmal rekapitulieren im Laufe des Tages, damit ihr so ein bisschen Vorbereitung dann auch noch dazu gehabt habt. Das war's mit der neuen Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.